Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Noch sind die frisch Vermählten in der Kirche, Kate und William, sie im eleganten weißen Kleid mit Schleppe und Schleier, ihr in Uniform. Noch wird gesungen, dann geht es weiter zum Buckingham Palace. Eine Hochzeit wie aus einer längst vergangenen Zeit, die auch Fragen aufwirft. Warum schauen 2 Milliarden weltweit dieses Spektakel? Kann sich das Großbritannien leisten in der Zeit nach der Finanzkrise? Braucht es die Monarchie überhaupt noch? Über solches spricht Ivana Pribakovic gleich mit unserem Korrespondenten und Historiker Martin Aliot.
Das Tagesgespräch.
Martin Aliot, der Daniel Schmidt hat es gesagt, die beiden sind noch in der Kirche, während wir zusammen reden, gehen sie dann in die Kutsche, eine offene Kutsche, wie man schon erfahren hat, und fahren dann zum Buckingham Palace, um sich dort dann am Volk zu zeigen, vom Balkon zu winken und sich vielleicht auch zu küssen. Ist das jetzt der Höhepunkt der Zeremonie?
Das ist so, ja. Die Balkonszene ist in etwa 1,5 Stunden angesagt und bis jetzt läuft ja wirklich alles generalstabsmässig wie am Schnürli. Das heisst, wir können es auch auf die Zeiten, die wir bekommen haben, auf die Minuten genau bis jetzt verloren. Und es da wirkt halt natürlich auch die Geschichte mit, weil seit einiger Zeit jedes königliche Brutpaar die Balkonszene gemacht hat mit jubelndem Publikum davor. Aber man darf sich, glaube ich, nicht täuschen über das Alter von dem Spektakel, diesen Zeremonien. Das wirkt ja, wie wenn es seit Jahrhunderten so wäre. Und es ist aber im Gegenteil eher eine sehr geschickte, eigentümliche, einzigartige Mischung aus Geschichte und künstlich kreierter, in propagandistischer Absicht kreierter Geschichte. In dem, der Schauplatz von dieser Hochzeit, Westminster Abbey, ist anno 1066 das erste Mal der Schauplatz von einer Krönung gesehen. Aber man darf dann auch sagen, dass anno 1923 eine königliche Hochzeit in der gleichen Abtei stattgefunden hat. Aber das ist die erste gesehen seit 500 Jahren. Das heisst, das sind nicht ungebrochene Traditionen. Und die Uniformen und Kleider, die man sieht vom ganzen Hofstaat, die sind zum Teil sehr gezielt Ende 19. und Anfang 20. Jahrhundert erfunden worden.
Also rund etwa 150 Jahre alt. Das wirkt wirklich alles viel, viel älter. Es ist auch, wie Sie sagen, alles durchgestylt, durchgedacht bis ins letzte Detail. Es gibt nach dem Auftritt dann später ein Bankett, aber nicht allzu gross, weil eben, man ist eigentlich am Sparen. Und am Abend gibt es eher ein kleines Fest mit 300 geladenen Gästen. Ist das im Ganzen gesehen wirklich das Bewusstsein, den Leuten zu zeigen, wir sind uns im Klaren, das Land muss sparen?
Ich glaube, das ist von Anfang an klar gewesen, dass man da eine sehr feine Mittellinie muss finden muss. Dass man also auf der einen Seite den Eindruck von weltfremdem Luxus, von einer Art Geisteshaltung von der Marie Antoinette, die nicht weiss, was in der Welt läuft, muss vermeiden. Und auf der anderen Seite hat ja so eine Spektakel gar keinen Sinn, wenn es nicht von angeblicher Historie, von stilvollem Prunk durchtränkt ist. Das ist ja die einzigartige Mischung, die das britische Königshaus pflegt und anbietet und wo auch ein Teil von seiner Rolle in dieser Gesellschaft ausmacht. Also es ist ja eben nicht die Königin auf dem Velo wie in den Niederlanden oder gewissen skandinavischen Monarchien, sondern es ist ein sehr traditionsbewusster Ansatz, der aber jetzt das Mal sehr sichtbar ein bisschen aufgelockert wird. Nur ein Beispiel, die eher minderen Angehörigen von der königlichen Familie sind in etwa einem halben Dutzend silbrigen Minibus aus Buckingham Palace rauschauffiert worden in die Abtei und eben nicht in einer protzigen Kavalkade von Rolls-Royce und Bentleys und Jaguars.
Wenn wir noch schauen, wie der Ablauf weiter ist, was heute noch geht, kann man gerade noch ein bisschen Lokalpatriotismus loswerden. Die Schweiz ist an vorderster Front auch mit dabei, mit dem Koch Anton Mosima. Es ist ja hochgeheim, was er kocht. Gibt es aber trotzdem schon Gerüchte, was es sein wird, weil die englischen Wettbüros sind, wie sich auch heute wieder gezeigt hat, nicht schlecht im Röteln.
Das ist richtig, aber ich muss sagen, ich habe mich nicht mit dem Menü beschäftigt und kann Ihnen die Frage nicht beantworten. Ich kann nicht einmal die Hand ins Feuer legen, dass der Herr Mosima wirklich der Koch ist bei dem eigentlichen Fest, Bankett, wo der Prinz Charles, also der Vater vom Brüttigam, der Thronfolger, der William ist ja nicht der Thronfolger, sondern der Übernächste, wenn man so will, heute im Buckingham Palace für, wie Sie gesagt haben, etwa 300 Leute gibt und da soll natürlich gegessen werden, aber es soll dann nachher auch getanzt werden.
Bleiben wir doch noch gerade eine Sekunde beim Thronfolger. Es ist klar, es muss oder müsste der Prinz Charles sein. Wenn wir jetzt die neuesten Umfragen anschauen, sind es 78% der Frauen, die lieber den William würden sehen. Gibt es da eine Chance, dass es einen Sprung gibt, dass man den Prinz Charles würde auslassen? Ich denke aus zwei Gründen. Erstens ist er nicht mehr der Jüngste. Die Königin scheint sich guter Gesundheit zu erfreuen. Und zweitens ist er ein geschiedener Mann.
Das stimmt alles und wir haben die Umfrage wert, ja, aber ich halte die Chance, dass der Charles übersprungen wird, für so gering, dass wir sie vernachlässigen können. Das ist eben die Essenz von einer Monarchie, dass sie, wenn es immer geht, Launen vom Publikum, Präferenzen vom Publikum ignoriert und auf Tradition setzt. Und der Charles ist ja Rekordhalter. Er ist jetzt seit 59 Jahren Thronfolger. Und das ist eine sehr eigenartige, wenig beneidenswerte Rolle, weil sie eigentlich undefiniert ist. Und er kriegt dafür auch sehr viel Kritik und Spott. Und ich meinte, es wäre nur recht und billig, wenn er dann, wenn auch vermutlich für nur eine beschränkte Zeit, auf dem Thron endlich könnte Platz nehmen.
Schauen wir doch einmal die Symbolik und auch die Rolle der Monarchie genauer an. Also, wenn man jetzt nur schon mal die Regenbogenpresse anschaut, mal weltweit voller Details, zum Teil völlig unmögliche Details, Spekulationen, wer das Kleid von der Kate kreiert, ist es ein Brit oder ist es nicht? Inzwischen wissen wir, es ist das Haus von Alexander McQueen. Wie lang ist die Schleppe oder wie kurz ist sie? Jetzt verfolgen Millionen die Hochzeit nach Schätzungen bis zu 2 Milliarden weltweit. Nehmen das die Leute wirklich für bare Münzen? Oder ist das jetzt eher so etwas wie eine Ablenkung von einer recht harten Realität?
Ich glaube, es ist effektiv eher Letzteres. Natürlich gibt es fanatische Monarchisten, die jeden Teehafen sammeln, wo irgendein Krönchen oder ein Foto drauf ist. Aber das ist eine verschwindende Minderheit. Die Verbundenheit mit der Monarchie ist nach wie vor gross und unbestritten. Wir können als Faustregel davon ausgehen, dass etwa ein Fünftel von den britischen Untertanen, muss man ja sagen, lieber eine Republik hätten. Und dieser Anteil ist seit langen Jahren konstant, der verändert sich eigentlich nicht. Ihre eigentliche Frage hat sich ja aber eher aufs heutige Ereignis bezogen. Und da wissen wir auch aus Umfragen, dass das brennende Interesse, also jedes Detail und jeden Hafenkäse zu wissen, ist doch beschränkt auf etwa 37-40% der Leute. Natürlich, es ist zum Teil heute auch ein Volksfest und das ist ja auch gut so, dass es das gibt. Aber was wir in den letzten Wochen, in den letzten Tagen ganz speziell, haben müssen über Isle Orgeau an Detail spottet eigentlich jeder Beschreibung und nur wenige haben einen gewissen Unterhaltungswert. Eine davon darf ich vielleicht rauspicken. Es hat ja sehr viele Soldaten mit Gardesoldaten mit berühmten Bärenfellmützen heute in der Prozession. Und die sind gestern zu oben, offenbar, mit dieser Kappe unter Dusche und haben die Kappe einschamponiert. und gewaschen und dann zum Trocknen aufgehängt und sind selber geschlafen. Und heute Morgen, natürlich früh Tag gewacht, haben sie als erstes noch ihre Bärenfellkappe gestrahlt.
Es ist ja fast nicht zum Glauben, welche Details alle bekannt werden. Und auch während wir jetzt miteinander reden, ich habe übrigens gerade den Kopf gelupft und gesehen, dass das frisch vermählte Paar in der Kutsche sitzt im Moment und sie werden bejubelt und Union Jack-Fanli wedeln in der Luft. Also sie sind jetzt auf der Fahrt, auf dem Weg zum Buckingham Palace. Nein, was ich noch anders sagen ist, während wir reden, kommen laufend Agenturmeldungen rein, die beschreiben, was wir da im Fernsehen sehen. Und unter anderem kommen schon Kommentare zum Kleid. Also welche Details überhaupt dafür gezupft werden. Kate hat es 100% richtig gemacht. Und die Farbe von dem Kleid heisst sie übrigens Champagner. Also es ist unglaublich. Wie viel kostet eigentlich das ganze Brimborium der britischen Steuerzahler? Gibt es da eine genaue Zahl?
Nein. Ich habe mal etwas gesehen von 100 Millionen Franken. Aber ich halte das ehrlich gesagt ebenso, wenn ich das darf sagen, wie die 2 Milliarden Fernsehzuschauer, für pure Erfindung. Denn es kommt ja ein bisschen darauf an, was man zählt. Die Soldaten und die Polizisten, die gibt es ja sowieso und die kriegen einen Lohn. Und ob die jetzt für einen Tag verkleidet werden oder nicht, ändert ja nichts an der Belastung vom Steuerzahler. Und die Festivitäten gehen eigentlich auf Kosten vom Königshaus. Denn, das tut mir noch eine witzige Differenzierung, es ist nicht ein Staatsakt, die Hochzeit, die wir jetzt gerade verfolgt haben, sondern es ist ein Familienfest, weil der William nicht der Thronfolger ist. Wenn er das wäre, wäre es etwas anderes. Also die Hochzeit von Charles und der Diana vor 30 Jahren war ein Staatsakt gewesen, aber heute ist es eigentlich ein Familienfest.
Sie haben die Hochzeit von Charles und der Diana angesprochen. Die Märchenhochzeit hat es damals immer geheissen. Kann sich da die heutige Hochzeit mit der damaligen vergleichen?
Ja und nein. Und es ist sehr deutlich spürbar, dass eine gewisse Zurückhaltung besteht, den Vergleich zu ziehen, weil wir wissen, was aus dieser ersten Ehe geworden ist und dass da zwei Leute unter das Joch gespannt worden sind, die es nicht haben können miteinander, was ja dann auch tragisch geendet hat. Und dass man damals halt, die Älteren unter uns können sich ja noch erinnern, von einer Märchenhochzeit geredet hat und sich suggeriert hat, dass sie jetzt ideale Paar und ein bisschen vorsichtiger geworden ist und darum wahrscheinlich auch ein bisschen weniger ostentativen Pomp. Die damalige Hochzeit hat ja auch nicht in der Westminster Abbey stattgefunden, sondern in der grösseren St. Paul's Kirche, damit man eben das ganze Brimborium kann entfalten. Da hat man, glaube ich, 2 bis 3 Schritte zurückgemacht. Nicht zuletzt auch aus einem gewissen Aberglauben, dass man eine Wiederholung von dieser damaligen Ehe damit anbeschwört.
Ich sehe jetzt, dass die beiden frisch Vermählten, wie gesagt, in der Kutsche unterwegs sind. Jetzt ist vorhin auch die Königin in eine andere Kutsche eingestiegen, in eine, die ein Dach hat. Eine schwarze Kutsche. Zuerst hat sie noch ihren Mann, den Prinz Philipp, vorgelassen. Sie hat ihn fast ein bisschen am Ärmel gezupft, im Sinn von, du weisst doch, dass du reingehen solltest. Er ist dann mit ein bisschen Anlauf eingestiegen. Also jetzt sind beide Kutschen dann gerade unterwegs. Ist es jetzt am heutigen Tag in irgendeiner Form spürbar, dass das eine Hochzeit ist von einem Adligen mit einer Bürgerlichen?
Vielleicht aus der Tatsache heraus, dass die Familie Middleton kein Stadtpalais hat in London, sondern in einem sehr eleganten 5-Sterne-Hotel, wo vor über 100 Jahren von einem Sachs namens Goring gegründet worden ist, untergebracht gewesen sind. Ich glaube auch, dass die beiden jungen Leute, also das Brutpaar, mit beiden Füßen in der Realität stehen, soweit das möglich ist. Und ihre Wille eigentlich sehr viel an diesen Zeremonien geprägt hat. Also zum Beispiel, dass alle Beteiligten nicht mit den Kutschli in die Abtei gefahren sind, sondern mit Auto und eben Minibus. Und man hat den Einfluss auch gesehen in der Abtei an diesen sehr ungewöhnlichen sechs Bäumen, junge, schlanke Ahornbäume in Töpfen, die im Mittelschiff aufgestellt worden sind und eine Art wie eine Auflösung vom Innen und Aussen suggeriert haben. Also da sind eigene Akzente drin und die deuten eigentlich alle eher auf eine Öffnung und nicht auf weiteres Verknorzen.
Es ist wahrscheinlich auch passend in dem Sinn. Die beiden haben sich ja, Kate und William, haben sich kennengelernt an der Universität. Sie haben 8 Jahre eigentlich zusammen verbracht, haben sogar zusammen gewohnt in Wildreh, könnte man sagen. Also sie ist nicht mehr Jungfrau, wie das die Lady Diana noch war. Also dort war das noch wichtig. Im Ehegelübde hat sie auch nicht gehorsam geschworen. Sind das alles auch Zeichen, dass sich die Monarchie am Modernisieren ist?
Langsam, vorsichtig, behutsam, ja. Ich glaube, vor allem in diesen gesellschaftlichen Lebensformen, eben dass das Bärli schon seit Jahren zusammen wohnt, im Moment in Anglesey, einer Insel von Wales, wo der William als Helikopterpilot stationiert ist. Dort werden sie nach der Hochzeitsreise auch zurückkehren in einen Alltag. Und ja, Modernisierung in dem Sinn, letztlich auch eine Öffnung von diesen Korsett, wo beispielsweise sicher zum Ende von der Diana beigetragen haben, damals, aber nicht im Sinn von Traditionen und Ritual und Formen und Regeln, die bestehen eigentlich weiter, weil, wie ich probiert habe zu sagen, das eigentlich die Essenz ist von der britischen Monarchie und man die Royals nicht unbedingt will in Schläppli und Baseballkäppli sehen.
Kate und William sind offenbar Cousin im 17. Grad, wie Nachforschungen gezeigt haben. Trotzdem, bis heute ist Kate nicht adelig gewesen. Catherine, muss man ja wahrscheinlich ab jetzt sagen. Jetzt ist sie Her Royal Highness, the Duchess of Cambridge, also Herzogin. Ist das jetzt der höchstmögliche Titel gewesen, den sie heute bekommen konnte?
Nein, aber wenn ich zuerst noch 2 Schritte zurück darf, also das mit dem 17. Grad, Cousin, das sind wir zwei vermutlich auch, Frau Pribakovic.
Das freut mich.
Wenn man nur lang genug grübelt. Also das hat mehr mit Wahrscheinlichkeitsrechnung als mit Genealogie zu tun. Sie sind schlicht und einfach nicht verwandt. Es gibt kein adliges Staubkorn in den Vorfahren von der Kate. Im Gegenteil, das sind zum Teil eher einfache Verhältnisse. Die Älteren von ihr haben sich in British Airways als Angestellte kennengelernt und haben dann ein eigenes Unternehmen aufgebaut, das immer noch blüht, wo eigentlich eine Art von Partyzubehör verkauft und darum vermutlich heute bei all diesen Strassenpartys, etwa 5'000 davon, im ganzen Vereinigten Königreich gar kein schlechtes Geschäft gemacht hat. Das ist aber alles nur eine grosse Klammerbemerkung. Ihre Frage war der Titel. Es ist nicht das Höchste, was sie hat können erwarten, denn sie ist ja keine Prinzessin. Das kann man nur sein, wenn man in die königliche Familie geboren wird oder wenn einem die Königin den Titel als Prinzessin direkt verleiht, wie sie das anno 57, glaube ich, mit ihrem Mann gemacht hat. Der Prinz Philipp ist ein ernennter Prinz, wenn man so will. Und da muss man immer differenzieren, gerade weil ja der Papa von William der Prince of Wales ist auf Englisch. Ausnahmsweise gibt es ein Wort, das auf Deutsch 2 gibt. Normalerweise ist es ja umgekehrt. Und Prinz heisst auf Deutsch sowohl Prinz wie auch Fürst. Und immer wenn es um Wales geht, ist Fürst gemeint, weil Wales ist eine Principality, ein Fürstentum. Die Diana war nie eine Prinzessin, obwohl die deutsche Boulevardpresse das immer gemeint hat. Sie war das nie, sondern sie war Fürstin von Wales, als Frau vom Fürst von Wales. Und insofern ist jetzt Catherine ist nicht die Prinzessin, das hat sie können werden, ich hätte das auch noch ganz elegant gefunden, als wirklich Zeichen, dass sie mit offenen Armen in dieser Familie begrüßt wird. Aber das kommt ja dann vielleicht noch. Jetzt im Moment ist sie einerseits, also sie ist die höchste Herzogin von Cambridge, sie ist auch Gräfin von Strathern in Schottland und Baronin von Carrickfergus in Nordirland. Das haben wir alles heute Morgen erfahren.
Duchess of Cambridge, steckt da Symbolik in dem Fürstentum Cambridge? Soviel ich weiss, hat sie ja mehrere zur Auswahl gehabt, mehrere, in Anführungs- und Schlusszeichen, freie Fürstentümer.
Genau, es ist also Herzogtümer. Es ist das unbelastetste historisch. Mir ist ehrlich gesagt jetzt, auch wenn man sie Shakespeare ein bisschen kennt, irgendwie furchtbar anstössigen Herzog von Cambridge aus der Geschichte bekannt. Das wäre bei anderen Titeln, die frei gewesen sind, wie Clarence oder Sussex oder Albany, ein bisschen anders. Da hätte man dann können, so ein Konstrukt machen. Bei Cambridge ist das meines Wissens nicht möglich.
Wenn man so die Generationen vergleicht, die Königin Elisabeth und ihren Philipp, der Charles und Camilla und der William und Kate. Wenn sie die drei so nebeneinander tun, wer ist da einander am ähnlichsten? Nimmt da die Ähnlichkeit ab oder wie sehen Sie das?
Ich sehe das nicht als linearen Prozess, sondern eher fast wieder als Rückkehr. Das ist natürlich jetzt alles Spekulation und Eindrücke, aber man hat so das Gefühl, dass William und Catherine eine natürliche Affinität zueinander haben, eben verliebte junge Leute sind und darum eher vergleichbar mit der Queen, der Elizabeth und ihrem Philipp, die beiden jetzt ja 85 und er in wenigen Wochen 90 und immer noch gerade wie ein Spazierstecken. Die Ausrisser auf eine Art und ja auch die tragischen Ausrisser sind in dieser Kette dann eher der Charles und Diana. Er hat ja jetzt die Ruhe mit der Camilla gefunden, aber die Ehe mit der Diana ist sicher eine tragische Sache gewesen, wobei ich auch glaube, dass Diana an ihrem Schicksal nicht ganz unschuldig war. Aber die beiden haben es letztlich nicht zusammen können und haben eher gegeneinander gelebt als miteinander. Und das ist eine Prognose, die ich jetzt eigentlich nicht wettmache für das heutige Hochzeitspaar.
Während ich Ihnen zuhöre und aufschaue zum Fernsehen, laufen Bilder, die eigentlich genau das illustrieren, was Sie sagen. Es hat immer wieder ein Bild vom jungen Paar und in der einen Kutsche und dann das Bild vom alten Paar, von der Königin und ihrem Mann. Und beide reagieren ähnlich, beide lächeln, beide winken und zwischendurch sagen sie einander etwas oder zeigen sie einander etwas. Also diese Ähnlichkeiten sind jetzt gerade im Moment illustriert für die, die keinen Fernseher haben und jetzt nicht gerade Radio hören und schauen. Was denken Sie denn, wenn Catherine so vorbereitet, wie sie auch immer ist, mit dem Vorbild oder mit dem abschreckenden Bild vom Leben von der Diana, was denken Sie, wird sie ihre Rolle finden oder wird sie auch mehr Freiheit sich können rausholen, als das Diana gehabt hat?
Ich glaube, in den nächsten Jahren, solange der William nicht Thronfolger ist selber, geschweige denn König, sollte es eigentlich den Freiraum geben. Nicht zuletzt, weil wir aus relativ zuverlässigen Quellen erfahren, also nicht reiner Klatsch, dass der William selber im Bewusstsein vom kurzen Leben von seiner Mutter unglaublich eifersüchtig ist auf die Unabhängigkeit und die Privatsphäre, sowohl von sich selber wie auch von seiner jetzigen Frau. Und dass eben das ein bisschen frivole Zickeln mit den Medien, wo die Diana ja aus instinktiv beherrscht und gespielt hat, dass das vermutlich sich nicht wird wiederholen, sondern dass man den Medien, die in Großbritannien, die ja unglaublich aufdringlich und schamlos sind, dass man denen sehr klar wird zu verstehen geben, was sie in Zukunft dürfen und was sie nicht dürfen. Das heisst nicht, dass die Rolle, die William, aber vor allem die Kate, die da neu ist dabei, was ihnen da bevorsteht, dass das keine enorme Herausforderung ist mit ziemlichen Risiken.
ist eigentlich schon klar, wo die beiden werden wohnen. Also bis 2013 hat ja der William seine Ausbildung, das haben sie gesagt, aber woher sie nachher gehen wohnen, ist das klar?
Nein, das wissen wir noch nicht. Nein, es gibt sicher eine temporäre Unterkunft in Clarence House, also im Zentrum von London, am St. James's Park, wo durch Charles und Camilla wohnen. Vielleicht schenkt ihm die Queen auch irgendein Schloss, das sie noch hat. Da gibt es ja einige Möglichkeiten. Das ist noch völlig offen, weil sie ja, wie Sie ja sagen, noch in ziemlicher Zukunft liegt.
Im Moment sind die beiden angekommen in Buckingham Palace. Sie steigen die Stege auf. Wenn ich einen Blick auf die Uhr wirfe, denke ich, wir werden den allfälligen Kuss vor dem Publikum nicht mitnehmen können. Darum stelle ich Ihnen noch eine letzte einschätzende Frage, Martin Aliot. Was denken Sie, wie viele sennige Hochzeiten sehen wir noch?
Ich meinte, da ist kein Ende abzusehen. Es gibt keinerlei Hinweis darauf, dass die Monarchie im Vereinigten Königreich endet. Und wenn das so soll sein, dann müssen die Royals ja auch heiraten und Kinder haben, damit es auch weiterhin König gibt.
Martin Aliot, herzlichen Dank für das Gespräch.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.